Der Predigttext steht in Amos 5, die Verse 21 bis 24. Ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Wenn ihr mir auch eure Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich doch kein Wohlgefallen daran. Und das Dankopfer von euren Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Tue nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder, und dein Hafenspiel mag ich nicht hören. Es soll aber das Recht einherfluten wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein unversiegbarer Strom. Soweit der Text. Wir können davon ausgehen, dass Gott hier spricht, dass Gott sagt, ich habe keinen Gefallen an dem, was ihr da tut. Ich kann's nicht mehr hören. Harte Worte, sehr harte Worte. Welche Relevanz hat das heute für uns? Und ich möchte das, was ich denke, was die Aussage für heute ist, gerne einordnen in einen Kontext. Und um das verständlich zu machen, fange ich sehr weit vorne an. Und zwar im Buch Genesis, als Gott uns Menschen schuf, uns in den Garten setzte, in das Paradies, in den Garten Eden und sagte, ich möchte Gemeinschaft mit euch haben, ich möchte Beziehung mit euch haben, ich möchte bei euch sein, ich möchte abends mit euch spazieren gehen, dass wir uns austauschen, wie der Tag so verlief. Wir wissen alle, wie es weitergegangen ist. Wir Menschen haben diese Beziehung gekappt und haben gesagt, es geht auch anders. In diesem Spannungsfeld leben wir bis heute. Aber der Auftrag, der Wunsch Gottes, mit uns gemeinsam zu arbeiten, mit uns gemeinsam unterwegs zu sein, diese Erde, diese Welt in seine göttliche Ordnung zu bringen, der ist derselbe geblieben. Und in dem alten Bund, vor Jesus, der alte Bund, der bestand darin, dass es Gesetze gab und die hatten den Zweck, uns Menschen zu zeigen, dass diese Beziehung nicht besteht. Und weil diese Beziehung immer wieder Brüche bekommen hat, weil Menschen Gott nicht vertraut haben, dass er gut ist, dass er es gut meint, dass er einen guten Plan hat, waren immer wieder Opfer nötig, Tieropfer, die diese Verfehlung der Absichten, die wir Menschen haben, diese Zielverfehlung, der Begriff Sünde wird dann in der Bibel gebraucht. Aber hier geht es gar nicht so sehr um moralische Sünden, sondern um, dass die Absichten, die ich verfolge, nicht Gottes Absichten sind, dass ich ihm nicht vertraue. Und da hat Gott gesagt, dafür brauche ich immer wieder Opfer, um das zu bedecken. Aber diese Trennung oder diese Dinge waren immer noch da. Im neuen Bund mit Jesus, das Kreuz symbolisiert das, ist diese Schuld aufgehoben. Im Abendmahl erinnern wir uns dran, das haben wir zum Beispiel letzte Woche gefeiert. Und auch so ein Abendmahl können wir feiern und wir können daran teilnehmen. Und das können wir ganz unterschiedlich machen. Das, was ich eingangs sagte, diese Haltung, wie nehme ich daran teil, wie begegne ich Gott? Ich habe es doch gemacht, ich gehe doch in Gottesdienst, ich bin doch da, ich bete doch, ich lese sogar die Bibel. Ich überzeichne jetzt, um was deutlich zu machen. Was willst du noch? Und Gott sagt auch im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament immer wieder, ich will diese Opfer nicht, ich will nicht, dass du das einfach tust, ich will nicht, dass du eine Pflicht erfüllst. Ich möchte Beziehung zu dir, ich möchte, dass du dich auf mich einlässt. Ich möchte Gemeinschaft mit dir, ich möchte dein Herz haben. Ich möchte dein Vertrauen gewinnen. Er kämpft um uns, er buhlt um uns. Und wenn wir dann sagen, ich habe es doch gemacht, dann sagt er, ja, du hast es gemacht. Ja, es ist richtig. Du hast was eingehalten. Aber ich möchte viel mehr. Ich möchte, dass du mir so vertraust, dass ich in alle Bereiche deines Lebens hineingehen darf. Dieses Vertrauen möchte ich von dir haben. Ich denke, mit den meisten bin ich einig, dass in einem Gottesdienst das recht wenig auf die Form, sondern sehr viel auf den Inhalt ankommt. Gerade bei dieser Einleitung, die ich gerade gebracht habe, dass es sehr viel auf unsere Haltung ankommt. Aber doch ist es so, wenn wir einen Gottesdienst beurteilen, kommen Dinge, die Musik war zu laut, zu leise, zu englisch, zu deutsch, zu bekannt, zu unbekannt, die Predigt zu lang, zu kurz, zu oberflächlich, zu tief, zu unverständlich, es war kalt, es war warm. Also Dinge, die die Form betreffen. Und das ist wichtig, das ist nicht, dass das unwichtig ist, das ist wichtig, weil das ja dafür sorgt, wie die Atmosphäre ist, wie ist der Rahmen, fühlen wir uns dort wohl? Ist das etwas, was uns sympathisch ist? Dann können wir uns auch leichter öffnen. Das sind sehr wohl sehr wichtige Sachen. Und ich denke, wenn wir so einen harten Text nehmen, dürfen wir das Kind auch nicht mit dem Bade ausgießen. Ein Beispiel, was ich damit meine. Ich war jetzt letzte Woche, durfte ich einen Flugsimulator fliegen, ein A330. Und dieses große, mehrere Tonnen schwere Fluggefährt fliegt man mit so einem Joystick. Und den Start habe ich super hingekriegt, auch das Fliegen hat wunderbar geklappt, aber im Landeanflug, also ja, das hat nicht hingehauen. Man kann so eine Maschine direkt neben die Landebahn setzen, mit allem, was dazugehört. Ja? Ich habe dann schön gedriftet, was man sonst beim Auto im Schnee macht. Warum ist das passiert? Dieses große Gerät reagiert sehr langsam. Also wenn ich dem Joystick einen kleinen Impuls gebe, nach links zum Beispiel, dauert es einen Moment, bis die Maschine nachkommt. Und wenn ich dann denke, oh, jetzt steuere ich zu weit nach links und wieder nach rechts steuere, und dann denke ich, ich habe da noch rechts gemacht, aber es passiert nichts und ich steuere stärker, dann fängt man so an zu trudeln. Unser Anleiter hat dann immer gesagt, ich soll keine Mayonnaise anrühren. Und das ist so ein bisschen das Bild, wenn wir so harte Dinge hören, denken wir, wir sind doch hier unterwegs und ich bin doch auf Kurs. Was stimmt denn jetzt noch nicht? Und dann fangen wir vielleicht an, das Steuer so rumzureißen. Und ich glaube nicht, dass das die Aussage dieses Textes ist, dass wir jetzt hier den Zeigefinger heben und es ist alles Mist und es ist alles Schrott. Aber was sind diese kleinen Impulse, die wir vielleicht brauchen, wo wir uns vielleicht neu ausrichten? Letzte Woche war der Eingangsspruch aus Hebräer 3. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, die Stimme Gottes hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah. Verstockt eure Herzen nicht, werdet nicht hart, bleibt offen. Das heißt auch, dass wir immer sensibel sein sollen für das, was Gott sagt, dass wir offen sind und ich glaube, dass wir manchmal in unserer Entwicklung stecken geblieben sind. Dass es Punkte gibt, wo wir mit Gott angefangen haben und dann verstockte das so, wie ein Verkehrsfluss, der zum Erliegen kommt. Und dann stehen wir da, vielleicht nicht in allen Bereichen, aber in manchen Bereichen. Und Gott möchte gern weitergehen mit uns. Mit jedem Einzelnen von uns, aber mit uns auch als Gemeinde und sagt, schade, schade, dass ihr da aufgegeben habt. Ich habe Verständnis dafür, aber es ist schade. Der Eingangsspruch heute aus Hesekiel, dass Gott unser Stein in das Herz, dort wo wir verstockt sind, wo wir hart sind, tauschen will in ein fleischernes, also in ein lebendiges, in ein pulsierendes Herz. Das drückt diese ganze Hoffnung aus, die Gott hineinlegt und sagt, ich bin voller Zuversicht für dich. Ich grolle nicht über dir. Oder auch wenn wir sagen, ich höre das, was in deinem Wort steht, aber ja, das ist vielleicht nur eine Option für mich. Aber nicht, dass ich mich wirklich danach richten soll, dass du das wirklich ernst meinst, wenn du sagst, ich liebe dich. In der Schriftlesung haben wir von Petrus gehört, der mit Jesus unterwegs war und das ist ein Privileg gewesen. Ich glaube, die Jünger, die hatten eine super Zeit und ich hätte das auch gerne. Ich hätte auch gerne Jesus als Mensch hier und wäre mit ihm unterwegs gewesen. Und dann waren sie ungefähr 3 Jahre unterwegs und dann sagt dieser Jesus zu Petrus, ich werde gehen. Ich werde sterben müssen, ich werde hingerichtet werden. Und ich kann den Petrus so gut verstehen, dass er sagt, nein, nein, das soll dir nicht passieren. Und was hat er damit gemacht? Er hat das, was er gesehen hat, das, was er erlebt hat, das wollte er behalten. Das wollte er sichern, das wollte er konservieren und aufbewahren. Diesen so flüchtigen Moment, wo er gesagt hat, wenn dieser Jesus jetzt weg ist, was ist aus meinem Leben? Was bleibt dann übrig? Das will ich behalten, daran klammere ich mich. Und ich kann diese Gedanken sehr gut verstehen. Wir wollen Sicherheit. Aber was Petrus nicht hatte, er hatte nicht Gottes Perspektive im Blick. Petrus hat nicht in dem Moment nicht gewusst, wo Gottes Reise hingeht, auch mit ihm hingeht. Ich glaube, dass nur ein halbes Jahr später der Petrus nie wieder sowas gesagt hätte, weil er dann dabei war, als Jesus gekreuzigt wurde, gestorben ist, begraben wurde, auferstanden ist, ihm begegnet ist, ihn wiederhergestellt hat, Jesus aufgefahren ist in den Himmel und er den Heiligen Geist empfangen hat und gemerkt hat, das ist eine ganz andere Dimension, ich erreiche ein ganz anderes Level. Ich bin ganz anders unterwegs mit diesem Gott. Aber in diesem Moment war für ihn dieses halbe Jahr zurück ungefähr, diese paar Monate, wollte er diesen Jesus greifen. Weil er wusste nicht, was kommt. Vielleicht hatte er eine Ahnung. Aber er wusste nicht, wenn ich jetzt die Hände aufmache, verliere ich dann alles. Und das ist mein Erleben ganz oft, wenn ich mich auf Gott einlasse. Ich muss das, was ich jetzt habe, auch manchmal hergeben, weil Gott sagt, ich führe dich weiter. Viele von uns haben, glaube ich, Radfahren gelernt. Und das ist, glaube ich, auch so ein Erlebnis, wo wir so einen gewissen Schwung brauchen und dann ins Rollen kommen und fahren. Und das ist was anderes als Laufen. Das ist eine andere Dimension. Wir kommen schneller vorwärts, wir spüren Fahrtwind. Wenn wir das aus Elternsicht sehen, manche sind ja auch Eltern hier, oder wir haben es auch alle aus Kindersicht erlebt. Wir wollen das unseren Kindern vielleicht beibringen und sagen, lern das doch bitte, lass dich drauf ein. Und sind voll begeistert. Aber das Kind weiß nicht, wovon wir reden. Und dann müssen wir es doch immer wieder freilassen, und um diesen Lauf zu lernen, um in diese Bewegung des Radfahrens zu kommen. Und ich fahre heute sehr, 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 sehr gerne Fahrrad. Diese Boxen. Ich glaube, dass Petrus Gott in so eine Box gesteckt hat. Und ich glaube, dass wir alle so Boxen haben. Das sind unsere Gottesbilder, unsere Vorstellungen von Gott. Und darauf zielt der Amos, denke ich, auch ab. Und wenn ich mal so eine Box aufmache, könnte das. Sie sehen den Zettel dann auch hier original. Ich muss zufrieden sein mit dem, was ich habe. Der Gottesdienst ist halt so. Ich kriege das von Gott, was ich halt kriege. Mehr ist nicht drin. Ich kenne solche Gedanken. Vielleicht ja einer von euch auch. Gott sagt dazu, ich habe so viel mehr. Ich habe so viel mehr. In dem Gottesdienst hier kann ich dir viel mehr zeigen, aber auch in dem Art, wie du mir dienst in deinem Leben. In einer anderen Box steht, ich muss mein Bestes geben, damit Gott zufrieden ist. Ja, Gott freut sich daran, wenn er die Talente, die er in uns hineingelegt hat, zur Entfaltung sieht. Wenn er sieht, wir benutzen sie, wir gebrauchen sie. Aber wenn da der Hintergedanke dabei ist, ich muss mir die Gunst Gottes verdienen. Guck mal, wie gut ich es mache. Ja, Gott freut sich darüber. Aber wir können, egal was wir machen, wir können weder Gottes Zuneigung zu uns erhöhen, noch können wir sie reduzieren. Manchmal sind es vielleicht auch so Säckchen, wo wir was drin haben. Die anderen sind besser. Genau, nickt schon jemand. die anderen sind besser. Dahinter steckt ja auch der Gedanke, ich genüge nicht. Das, was ich habe, wird nicht reichen. Ist nicht gut genug. Steckt auch der Gedanke, Gott, bei mir hast du was vergessen. Das ging so ein bisschen schief. Ich muss für meine Bedürfnisse kämpfen. Ich muss dafür ackern, ich muss leisten, ich muss mich anstrengen. Dann werde ich kriegen. Hast du was, bist du was. Wenn du dich nicht anstrengst, kriegst du nichts. Die Boxen werden kleiner. Vielleicht, also mich zumindest fordert der Inhalt dann mehr heraus. Je mehr ich mich auf Gott einlasse, desto mehr wird er das ausnutzen. Je mehr ich sage, Gott, mach doch was mit meinem Leben, fang was an damit, muss ich am Ende Dinge machen, die ich nicht mag. Dann schickt er mich irgendwo hin und ich muss ganz eklige Sachen machen. Ich muss vielleicht in ein anderes Land gehen, ich muss alles auflassen, aufgeben hier. Ich muss vielleicht irgendwen versorgen, alles, was ich nicht will. Wenn ich Gott den kleinen Finger gebe, reißt er mir den Arm aus. Oder ich muss die Kontrolle behalten. Wir können uns doch nicht alle einfach gehen lassen. Wir müssen es im Griff behalten. Kontrolle ist Gott sehr wichtig, aber er möchte die Kontrolle haben. Und manchmal sperren wir ihn, wenn wir Kontrolle behalten wollen, sperren wir Gott manchmal mit in so eine kleine Box ein. Sagen, da bist du gut drin. Ich behalte die Kontrolle über das, was passiert, was vielleicht auch in einem Gottesdienst passiert. Inwieweit vertrauen wir Gott? Was hat das mit Schuld zu tun? Schuld im moralischen Sinne, dass irgendjemand was Schlechtes getan hat? Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, dass es Gott darum auch gar nicht geht. Ich glaube, wenn diese Gedanken in uns Raum bekommen und größer werden, prägt es eine Haltung. Und diese Haltung, die wir dann einnehmen, die prägt die Kultur, wie wir miteinander umgehen. Und wenn die Kultur geprägt ist von einem Gottesverständnis, dass ich was klammern muss, dass ich mir was erarbeiten muss, dass ich mich durchsetzen muss, ist das eine andere Kultur, die Gott will, weil Gott will eine Kultur, wo wir uns empfinden, sagen, ich bin wertvoll, weil ich bin. Ich bin geliebt. Gott freut sich über mir. Er jubelt, heißt es in Zephania. Wenn er über dich nachdenkt, jubelt Gott. Können wir das zulassen? Und Angelika hat es vorhin gesagt, dieser Sprung vom Kopf ins Herz, können wir das mit unserem ganzen Sein empfinden und sagen, ja, können wir das zulassen, dass Gott das über uns ausspricht und sagt, du bist, so wie du jetzt bist, unglaublich wertvoll für mich. Wenn wir uns dann vorstellen, wenn wir das immer weiter auspacken, immer weiter diesen Weg gehen, wird unser Miteinander ein anderes sein. Und diese Dinge, die Haltungen stehen zwischen uns und Gott. Und manchmal bleiben wir auch hier stehen und stocken, geraten hier ins Stocken. Aber wenn ich mich so hinstelle, sehe ich das Kreuz. Und Gott sagt nicht, ich klage dich an, sondern diese Schuld klagt dich an. Ich bin auf deiner Seite und ich habe das Problem dieser Schuld gelöst. Heft es dorthin, lass es dort. Ich bin auf deiner Seite. Und lass uns weitergehen. Lass dich nicht davon aufhalten. Es ist erledigt. Gott hat sehr wohl ein Problem, um hier auch deutlich zu sein, mit Sünde, mit dem, was wir vermasseln, hat er ein großes Problem. Aber dieses Problem ist gelöst. Im Alten Testament waren es die Opfer, die es bedeckt hat, und Jesus hat es komplett hinweggenommen. Und wenn wir uns davon gefangen nehmen lassen, in unserem Denken, in unserem Sein, verhindern wir, dass sich eine Kultur entwickelt, in der wir uns wohlfühlen, angenommen fühlen, bestätigt fühlen, voller Zuversicht fühlen. Und das ist die Kultur, die Gott will, in unserem Leben, in unserem Gottesdienst. Irgendwann zwischen der Apostelgeschichte und heute begann die Predigt, das, was ich gerade tue, immer wichtiger zu werden. Das war nicht schon immer so. Und auch hier, bitte versteht mich richtig, das Wort Gottes ist sehr wichtig. Das ist die Basis. Und alles, was wir tun, müssen wir an seinem Wort prüfen, ob es ihm entspricht oder nicht. Immer. Aber ich denke, dass es nicht der Kern eines Gottesdienstes ist. Wir versammeln uns heute um die Predigt. Bei den Vorbereitungen wird oft die Predigt ins Zentrum gesetzt. Und hier nochmal, das Wort Gottes hat zentrale Bedeutung. Die Israeliten haben sich um die Stiftshütte versammelt. In der Stiftshütte ruhte Gott. Er war gegenwärtig. Und sie haben ihre Zelte drumherum aufgeschlagen. Was ein Bild für eine Nation. Gott im Zentrum. Und ich glaube, dass Gottes Erwartungen und Wünsche an unsere Gottesdienste sind, dass wir sie um seine Gegenwart herum aufbauen. Und da gibt es nicht die Form oder das Mittel. Es gibt eine Palette. Und auch hier ist unsere Haltung wichtig. Komme ich in den Gottesdienst, um zuzuschauen, um zu schauen, was mir geboten wird? Oder bin ich hier, um zu sagen, ich begegne Gott? Und ich freue mich darauf, das mit anderen zu tun, Gott zu begegnen und Gott zu ehren, ihn zu loben. Im Psalm 22 heißt es, dass Gott im Lob seines Volkes wohnt. Sicherlich wohnt er in jedem wiedergeborenen Menschen in seinem Herzen, keine Frage. Aber Gott möchte gelobt werden, er möchte angebetet werden von uns. Er möchte unser Herz haben, dass wir ihm hingeben und sagen, du bist gut. Und ich gebe dir das, was dir gebührt, die Ehre, die Anerkennung, meine Liebe. Und ich drücke dir meine Liebe aus, meine Zuneigung. Und ich erlebe, wie du mich liebst, wie du zärtlich und sanft zu mir bist. In so einem Gottesdienst wünscht sich Gott, weil er sagt, ja, ja, sie vertrauen mir immer mehr, sie lassen sich auf mich ein. Sie merken, dass ich klage sie nicht an. Ich räume das weg, ich räume das alles weg, dass ihr mir begegnen könnt. Das habe ich geklärt. Bitte glaubt mir. Ich will mit euch wieder abends spazieren gehen, wie ich es mit Adam und Eva getan habe und besprechen, was habt ihr erlebt? Ja, und beim Fahrradfahren bist du hingefallen, du hast dir das Knie aufgestoßen. Ich habe es gesehen, ich war dabei. Aber ich heile es. Und ich möchte deine körperlichen Krankheiten heilen, ich möchte deine seelischen Krankheiten heilen, ich möchte dich wiederherstellen. Ich möchte, dass du aufblühst und dass den Gedanken, den ich hatte, als ich dich erschuf, dass der immer deutlicher wird. Du hast eine großartige Zukunft. Aber das bedeutet, dass wir uns auf diesen Gott einlassen müssen und dass wir in gewisser Weise die Kontrolle abgeben, weil wir wissen nicht, wo Gott anfangen will. Sonst sind wir wieder bei den Kisten, dass wir Gott einsperren. Und das kann uns Angst machen, das kann uns Sorge machen. Und da können wir sagen, das wollen wir eigentlich nicht, weil wir wissen nicht so genau, wo es hingeht und ob dieser Gott vertrauenswürdig ist. Und damit dämpfen wir ihn. Und Gott ist ein Gott, der sich nicht aufdrängt. Eines Tages wird Jesus wiederkommen, er ist Gott, und seine Herrlichkeit wird die ganze Erde bedecken. Und mit einem Schlag wird es keine Zweifel mehr geben, dass er da ist. Und alle Knie werden sich beugen, heißt es. Aber das macht Gott nicht, weil er uns die Wahl lässt. In so einem Moment, wenn Gott gegenwärtig ist, so klar, gibt es keine Wahl mehr, dann beugen wir unsere Knie. Aber das möchte er nicht. Er möchte uns nicht zwingen. Er möchte uns gewinnen. Er wirbt um uns und sagt, lass dich auf mich ein. Und ich werde dir große und unfassbare Dinge zeigen, von denen du jetzt noch nichts weißt. Der Heilige Geist ist der, der hier ist und das mit uns machen möchte, der uns dort hineinnehmen möchte. Und dieser Heilige Geist wird uns Jesus zeigen und wird uns immer weiter verwandeln in das Bild, das Gott von uns hat. Und Jesus selbst hat gesagt, es ist gut, dass ich weggehe. Das hat er auch dem Petrus gesagt, weil sonst kann der Heilige Geist nicht kommen. Und dann werdet ihr gemeinsam größere Dinge tun, als die, die ich heute tue. Und ich komme auf, wer letzten Sonntag da war, kann sich vielleicht an diese Handschuhe erinnern, an diese lapprigen Dinger. Und das ist das, was Gott auch in unseren Gottesdiensten machen möchte. Wir sind wie diese Handschuhe, wo wir sagen, Gott, geh du hinein. Und mit dir spiele ich E-Piano, und mit dir spiele ich Bass, und mit dir spiele ich Cajon oder Schlagzeug, mit dir spiele ich Gitarre, und mit euch singe ich, und mit euch bete ich an. Und von euch will ich hören, was ihr erlebt habt. Und du holst die Menschen ab, und du begrüßt sie. Und wir machen es gemeinsam. Gott in uns, Gott gibt uns Gestalt. Wir sind nicht mehr labbrig und wir lassen es zu, dass er durch uns wirkt. Der Auftrag, ich komme zurück auf das Buch Genesis, ist geblieben. Gott hat im Garten Eden angefangen und hat gesagt, breitet euch aus. Wir gemeinsam bringen göttliche Ordnung auf diese Welt. In Matthäus 28 hat er es konkretisiert und hat in die Nachfolge gerufen, hat uns eingeladen, geht hin in alle Welt, lehrt sie, tauft sie, macht sie zu Jüngern. Und Petrus hat es so formuliert, wir sind Könige und Priester. Diese Stellung räumt Gott uns ein. Wir sind seine Freunde, wir sind Könige und Priester und wir sind seine Diener. Und wir tun es aus Liebe heraus. Gott will keine Pflichterfüllung. Was machen wir jetzt damit? Das nächste Lied gibt uns die Möglichkeit, das zu reflektieren. Wir können das hören, wir können es mitsingen. Ich wünsche mir, dass ihr euch frei fühlt, euch so zu verhalten in dem nächsten Lied, wie ihr das möchtet, in Gedanken. Wenn ihr aufstehen wollt, steht auf, wenn sitzen bleibt, bleibt sitzen, bitte habt diese Freiheit dazu. Aber hier geht es nicht um die Form, es geht darum, dass wir Gott ausdrücken, wer wir sind und was wir sind. Und unsere Haltung ist wichtig. Erlaube ich Gott, Raum zu nehmen, hier und in meinem Herzen? Was ist unsere Antwort darauf? Amen.